Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Politisch und wirtschaftlich brodelt und kocht es derzeit heftig zwischen Frankreich und der Türkei zum einen und Frankreich und einigen arabischen Ländern zum anderen. Ob die Aufrufe zum Boykott französischer Waren in den überwiegend muslimisch geprägten Ländern Folgen haben, ist derzeit schwer einzuschätzen. Wir schauen mal, wo mögliche Auswirkungen spürbar werden könnten. Außerdem stellen wir einige Beispiele aus dem Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes vor. Hier geht es einmal im Jahr um den Umgang mit und den Einsatz von Steuergeldern und auch das Thema Brexit wird uns beschäftigen und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Und dann wollen wir natürlich wissen, wie die Lage auf dem Aktienmarkt ist, nach dem für Aktienbesitzer extrem schlechten Start gestern in die neue Handelswoche. Es sah ja heute Vormittag eine Zeit lang so aus, als könnte eine leichte Kurserholung einsetzen. Dann schauen wir doch mal, wie die Lage aktuell ist, gemeinsam mit Jan Plate, der für uns das Geschehen heute auf dem Börsenparkett beobachtet. Herr Plate, gleich zwei Fragen zum Einstieg. Was tut sich beim DAX-Schwergewicht SAP und was tut sich beim DAX insgesamt?
Also zunächst zu SAP nach diesem drastischen Absturz von gestern. Naja, kann sich die Aktie ein bisschen erholen um 2,5% übrigens. Laut einer Stimmrechtsmitteilung hat der Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner nach dem Kurssturz Aktien im Wert von fast 250 Millionen Euro erworben. Aber das muss jeder Investor und Anleger natürlich immer selber für sich entscheiden. Ja, und dann der Blick auf den DAX. Nach dem gestrigen deutlichen Minus, naja, lässt eine wirkliche Erholung auf sich warten. Der DAX jetzt sogar mit einem kleinen Minus bei 12.149 Punkten.
Wie eingangs erwähnt, seit gestern gibt es den Boykottaufruf der Türkei zu Waren aus Frankreich. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenparkett diskutiert?
Das wird als weitere politische Belastung wahrgenommen, neben unter anderem den geopolitischen Belastungen für die Lira durch den Streit mit Griechenland um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Oder da ist ja zum Beispiel auch der Konflikt um Bergkarabach mit der Türkei an der Seite des islamischen Aserbaidschan. Ja, und damit zu einem ausführlichen Analysegespräch zur türkischen Lira mit Antje Prefke aus dem Währungshandel der Commerzbank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erstmal nach dem Zustand der türkischen Wirtschaft gefragt.
Ja, die türkische Wirtschaft hat natürlich massive Probleme aufgrund der Corona-Krise, aufgrund natürlich auch der schwachen weltwirtschaftlichen Nachfrage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr einfach ist das auch nicht zu sagen, denn mittlerweile hat ja der ehemalige Chef der Statistikbehörde sogar gesagt, dass die Zahlen, die veröffentlicht werden, möglicherweise nicht so ganz richtig sind. Aber klar ist einfach erstmal festzustellen, ähnlich wie allen anderen Wirtschaften geht es natürlich auch der türkischen Wirtschaft im Moment nicht gut.
Wichtig für die Wirtschaft und generell für eine Währung sind die Zinsen in einem Land. Wie sehr belastet die türkische Lira die Zinsen und die Zinspolitik der Notenbank?
Das ist im Prinzip mit das größte Problem für die türkische Lira. Die türkische Zentralbank ist unseres Erachtens nicht mehr vollkommen politisch unabhängig. Der Präsident Erdogan möchte gerne niedrige Zinsen haben, unter anderem natürlich auch zur Unterstützung der Wirtschaft. Andererseits ist die Inflation in der Türkei sehr hoch, mittlerweile über 11%. Und eigentlich müsste die türkische Zentralbank den Leitzins erhöhen, um eben dieser hohen Inflation entgegenzutreten. Aufgrund des politischen Drucks seitens des Präsidenten ist aber die Zentralbank zögerlich, den Leitzins anzuheben. Und der Markt straft diese, ich sage es mal, unkonventionelle Geldpolitik extrem ab, indem er natürlich die türkische Lira dann abstraft und verkauft und die türkische Lira immer neue Tiefstände sieht.
Jetzt hat der türkische Präsident Erdogan zu einem Boykott französischer Waren aufgerufen. Erdogan wirft dem französischen Amtskollegen Macron im Streit um Mohammed-Karikaturen Islamfeindlichkeit vor. Wie wird das so an den Finanzmärkten wahrgenommen?
Das ist natürlich ein zusätzlicher belastender Faktor für die türkische Lira. Zum einen die Zinspolitik der Zentralbank, die für den Markt nicht glücklich ist. Zum anderen die hohe Auslandsverschuldung von Unternehmen, die immer weiter steigt, je mehr die türkische Lira fällt. Zum anderen hat die türkische Zentralbank kaum Devisenreserven, sodass sie die Lira nicht stützen kann. Und dazu kommen dann noch, ich möchte es mal nennen, politische Querelen. Das alles ist ein toxischer Mix für die Lira, der, solange das auf allen Seiten anhält, leider auch weiterhin zu türkischer Lira-Schwäche führen wird.
im internationalen Kontext, wie wichtig ist da die Türkei und die Schwäche der Lira, um vielleicht eine Finanzkrise mit weiteren Kreisen auszulösen?
Ich denke, dass das Problem der türkischen Lira und der türkischen Zinspolitik ein lokales Risiko ist. Man hat schon öfter gesehen, auch aktuell am Rand, dass andere Emerging Markets Währungen davon nicht betroffen sind. Denn man muss ganz klar sagen, es ist ein geldpolitisches Experiment, eine hohe Inflation und eine weiter steigende Inflation mit einem nicht steigenden Leitzins oder teilweise sogar mit einem sinkenden Leitzins bekämpfen zu wollen. Das straft der Markt ab. Aber das ist ein lokales, heimisches Risiko und kein generelles Risiko, sodass ich die Ansteckungsgefahr für andere Emerging Markets, für andere Schwellenländer als gering erachte.
Um einen Bezug zu Deutschland herzustellen, was bedeutet eine schwache türkische Lira und das Agieren von Präsident Erdogan aus deutscher Sicht?
Hier spielen dann eher die geopolitischen Faktoren eine Rolle, die natürlich aufgrund der engen Beziehungen, auch der engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sicherlich wenig zugunsten der Lira sprechen. Das heißt, das Problem könnte eher noch verschärft werden, indem natürlich die Bevölkerung versucht, aus der türkischen Lira rauszugehen in andere Währungen, beispielsweise den Euro oder den US-Dollar.
Soweit Antje Prefke von der Commerzbank über den Wertverfall der türkischen Lira im Zusammenhang mit dem Getöse aus der Türkei über den Boykott von Waren aus Frankreich. Bleiben wir doch gleich bei den Währungen, Herr Plate. Gibt es nennenswerte Bewegungen beim Euro?
Nein, der bewegt sich kaum verändert bei einem Dollar 18,30, ähnlich die deutschen Staatsanleihen. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,58%. Der Goldpreis kann etwas zulegen um gut einen Dollar. Der Goldpreis notiert bei rund 1.903 Dollar.
Dann schauen wir nun noch auf weitere Einzelwerte beim Handel mit Aktien, nachdem wir SAP schon erwähnt hatten. Gestern Abend bereits hatte der Autozulieferer Schaeffler über einen aus seiner Sicht guten Geschäftsverlauf informiert. Teilen die Anleger diese Ansicht?
Das teilen die Anleger. Die Aktie mit einem Plus von 0,5%, wie es von Schaeffler heißt, kommt der Konzern dank lukrativer Geschäfte mit der Autobranche besser durch die Corona-Krise als erwartet.
Und der Kunststoffhersteller Covestro hat seinen detaillierten Quartalsbericht vorgelegt. Gab es da noch Überraschungen?
Da gab es keine großen Überraschungen. Die Aktie unauffällig mit einem kleinen Minus von 0,5%.
Einen neuen Quartalsbericht gab es auch vom Großküchenausrüster Rational. Wie fiel denn hier das Echo der Anleger aus?
Ja, der übliche Umsatzanstieg im vierten Quartal ist nicht zu erwarten, heißt es von Rational. Die Titel des bayerischen Unternehmens haben erst nachgegeben, aber sind jetzt doch gefragt und sie steigen um 3,5%. Und Zahlen heute übrigens auch von Europas größtem Geldhaus. Statt der Zinseinnahmen sollen künftig die Provisionseinnahmen die wichtigste Einnahmequelle werden. Die Aktie mit einem deutlichen Plus von 6,5%.
Jan Plate fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Und als Ergänzung schauen wir noch auf die Börsenplätze in Shanghai und Hongkong. Denn in China bahnt sich der größte Börsengang der Wirtschaftsgeschichte an. Der Finanztech-Anbieter Ant will an die Börse gehen und plant sein Börsendebüt für den 5. November. Das Interesse der Anleger an den Aktien ist riesig, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
Bis die Ant-Aktien in Hongkong zum ersten Mal gehandelt werden, dauert es noch rund eine Woche. Fest steht aber schon jetzt, die Nachfrage nach den Anteilsscheinen ist riesig. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Insider, dass Ant die Frist, bis zu der Interessenten Aktien zeichnen können, um einen Tag verkürzen wird. Das chinesische Finanztech-Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern. Ant ist das größte und finanziell erfolgreichste Fintech-Unternehmen der Welt. Firmensitz ist die chinesische Metropole Hangzhou. Erfolgreichstes Produkt von Ant ist die Smartphone-Bezahl-App Alipay. Sie ist weitgehend auf China beschränkt. In der Volksrepublik nutzen ungefähr 1 Milliarde Menschen diese App regelmäßig. Der Ant-Konzern wurde als Finanzableger des chinesischen Online-Konzerns Alibaba gegründet und wird nun von genau diesem an die Börse gebracht. Alibaba dürfte dadurch umgerechnet rund 29 Milliarden Euro einnehmen. Damit würde Ant den bisherigen Rekordbörsengang von Saudi Aramco übertreffen. Der saudi-arabische Ölkonzern hatte vergangenes Jahr umgerechnet knapp 25 Milliarden Euro erlöst.
Steffen Wurzel über den geplanten Börsengang von Ant. Den Streit zwischen der Türkei und Frankreich hatten wir ja schon in der Börsenberichterstattung angesprochen und mit Blick auf die türkische Währung vertieft und wollen nur noch mal schauen, wie dieser Streit in Frankreich aufgenommen wird. Jürgen König hat sich umgehört.
Auf die ersten Aufrufe zum Boykott französischer Produkte, etwa in Katar, Kuwait oder Jordanien, hatte die französische Wirtschaft zunächst vergleichsweise gelassen reagiert. Wirtschaftliche Verluste etwa in den Emiraten wären für eine gewisse Zeit zu verschmerzen, sagte Geoffroy Roux de Bézieux, der Präsident der MEDEF, des größten Wirtschaftsverbands Frankreichs, am Montag im Sender RMC.
C'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui sont implantées là-bas, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans les cosmétiques.
Dies sind schlechte Nachrichten für dort ansässige Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Kosmetik, Luxusgüter, Lebensmittel. Aber es kommt nicht in Frage, der Erpressung nachzugeben. Es gibt eine Zeit, in der sind Prinzipien wichtiger als Geschäfte. Wir sind völlig solidarisch mit der französischen Regierung und ich fordere die Unternehmen auf, sich dieser Erpressung zu widersetzen. Der gestrige Boykottaufruf des türkischen Präsidenten Erdogan, der seinem Amtskollegen Macron Islamfeindlichkeit vorwarf und ihm riet, er solle seinen Geisteszustand untersuchen lassen, könnte da schon folgenreicher sein. 2019 exportierte Frankreich Waren im Wert von 5,9 Milliarden Euro in die Türkei. Von einem anhaltenden türkischen Boykott französischer Waren wären insbesondere die Autoindustrie sowie die Bereiche Luftfahrt und Pharma betroffen. Und die große Frage wird sein, wie sich die etwa 700.000 in Frankreich lebenden Türken verhalten werden. Noch gibt es dazu keine Reaktionen, auch offizielle Stellungnahmen aus den Unternehmen liegen noch nicht vor. Gleichzeitig taucht in der Öffentlichkeit hier und da die Frage auf, ob man nicht mit einem Boykott zum Beispiel katarischer Unternehmen in Frankreich reagieren sollte, der Fußballverein PSG, Paris Saint-Germain, die Kaufhauskette Printemps, Teile der Hotelkette Accor gehören katarischen Eigentümern. Nein, meint MEDEF-Präsident Geoffroy Roux de Bézieux, auf eine Dummheit solle man nicht mit noch einer Dummheit reagieren. Wir haben Prinzipien, wir vertreten universelle Werte. Dazu gehört der Respekt vor anderen. Also kommt es überhaupt nicht in Frage, jetzt selber zu irgendeiner Form von Boykott aufzurufen. Nein, jetzt geht es darum, an den republikanischen Werten festzuhalten.
Il n'est pas question de boycotter qui que ce soit, il est question de simplement s'en tenir à nos valeurs républicaines.
In etlichen Supermärkten Kuwaits werden seit einigen Tagen französische Produkte aus den Regalen geräumt. In Saudi-Arabien kursierten im Internet Boykottaufrufe gegen die Kaufhauskette Carrefour. Doch offenbar ohne großen Erfolg. Die Geschäfte verliefen dort heute, wie es hieß, ganz normal. So bleibt in Frankreich die ganz große Aufregung über die Boykottaufrufe noch aus. Denn ein anderes Thema sorgt für viel größere Unruhe, ein drohender Lockdown, den Innenminister Gérald Darmanin heute Morgen im Sender France Inter andeutete. Es gibt Momente, da muss man harte Entscheidungen treffen. Und Präsident Macron sorgt sich zum Glück mehr um seine Verantwortlichkeit als um seine Popularität. Ein vollständiger Lockdown hätte für Frankreichs Wirtschaft katastrophale Folgen, warnen schon jetzt französische Unternehmen und Wirtschaftsverbände, allenfalls weitere Einschränkungen seien noch zu verkraften. Innerhalb von 48 Stunden wird mit einer Entscheidung gerechnet.
Jürgen König zum Aufruf der Türkei zum Boykott französischer Waren. Der Bund der Steuerzahler ist ganz klar ein Lobbyverband, der vertritt die Interessen der Steuerzahler. Es liegt im Eigeninteresse von Verbänden, dass sie im Gespräch bleiben, Aufmerksamkeit finden wollen. Und beim Steuerzahlerbund ist ein Mittel, um Beachtung zu finden, das Schwarzbuch, das einmal im Jahr vorgelegt wird. Hier wird die Verschwendung von Steuergeldern angeprangert, Verschwendung jedenfalls aus Sicht des Verbandes. Welche Beispiele für das neue Schwarzbuch ausgegraben wurden? Einzelheiten dazu von Theo Gers.
Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, ist von einem hundertprozentig überzeugt.
Öffentlichkeit hilft, um Steuergeldverschwendung zu bekämpfen.
Und so präsentiert Holznagel auch in diesem Jahr das Schwarzbuch in der 48. Auflage. Exemplarisch spießt es 100 Fälle auf, skurrile wie teure. Zu letzterem zählt der Steuerzahlerbund etwa die Entschädigungen für Stromkonzerne, die im Rahmen des Kohleausstiegs ihre Kraftwerke vorzeitig stilllegen. Das hätte der Staat billiger haben können.
Mit einem CO2-Preis im europäischen Emissionshandel wäre mittelfristig die Kohleverstromung für die Konzerne ohnehin unrentabel geworden. Nun aber stehen die Steuerzahler abermals für eine teure Symbolpolitik ein.
Wobei das Gegenargument hier lautet, dass RWE und Co. über gültige Betriebsgenehmigungen verfügten, das politisch gewollte frühere Abschalten der Kraftwerke also zu entschädigen ist. Skurriles findet sich auch zuhauf im neuen Schwarzbuch. Die Stadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern etwa beteiligte sich an einem Unternehmen, das Luxuswasser zum Preis von 20 Euro den Liter vertreiben wollte. Der kommunale Ausflug ins unternehmerische Luxussegment geriet zum Flop. Ebenso wie ein Werbeturm im friesischen Shortens. Der Turm, dessen Werbeflächen vermietet werden sollten, wurde dreimal so teuer als gedacht und war hinterher doch nicht hoch genug, weshalb die Werbeeinnahmen ausblieben. Aber auch nagelneue Feuerwehrautos können zum Verlustgeschäft werden.
Die Stadt Eschborn in Hessen schaffte sich beispielsweise einen Feuerwehrwagen im Wert von knapp 680.000 Euro an. Laut Vorgaben dürfen diese speziellen Fahrzeuge nicht mehr als 16 Tonnen wiegen. Sie ahnen es schon richtig, der neue Wagen war um eine Tonne zu schwer. Die Freiwillige Feuerwehr durfte das Fahrzeug nicht einsetzen. Am Ende wurde das Fahrzeug für 440.000 Euro, also 240.000 Euro Verlust, zurückgegeben.
In einer Stellungnahme teilte die Stadt Eschborn heute mit, sie lasse derzeit prüfen, ob und gegebenenfalls gegen wen Regressansprüche geltend gemacht werden könnten. Und als Konsequenz sei das Vergabeverfahren entsprechend angepasst worden. So eine Reaktion ist ganz im Sinne des Steuerzahlerbundes.
Nur wenn wir über die Probleme, über die Missstände und die falschen Entscheidungen sprechen, können wir künftig Verbesserungen erreichen.
Etwa bei den Sozialwahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 60 Millionen Euro kosteten sie zuletzt, was der Steuerzahlerbund genüsslich anprangerte. Beim nächsten Mal soll online abgestimmt und Geld gespart werden. Argwohn wecken aber auch die gut gemeinten Staatshilfen in der Corona-Pandemie. Häufig gehe es dabei zu lax zu, etwa in Berlin, wo das Land bei Hilfen für Soloselbstständige und Kleinunternehmer eher auf Schnelligkeit denn auf Gründlichkeit setzte.
Fehlende Kontrollen riefen Betrüger auf den Plan und viel zu weiche Kriterien begünstigten Antragsteller, die auf die Fördermittel gar nicht zwingend angewiesen waren. Verstehen wir uns an dieser Stelle bitte nicht falsch. Der Staat musste helfen, keine Frage, aber dennoch muss mehr Sorgfalt geboten sein.
Und zur Mahnung läuft die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler, die bis Jahresanfang sogar rückwärts lief, inzwischen wieder vorwärts. Pro Sekunde kommen über 10.000 Euro dazu.
Theo Gers stellte das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes vor. In London finden derzeit wieder Verhandlungen statt über die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Und falls es hier kein Ergebnis gibt, kein Handelsvertrag zustande kommt, dann werden Zölle, Gebühren und Auflagen fällig im Handel beider Parteien. Wie sind hier eigentlich britische Firmen auf das, was als harter Brexit bezeichnet wird, vorbereitet? Dieser Frage ist Burkhard Birke nachgegangen.
Unser Land steht kurz vor einer der größten Veränderungen der Handelsbedingungen seit sehr langer Zeit und die Firmen wissen bei vielen wichtigen Dingen immer noch nicht, wie sie sich vorbereiten können. Adam Marshall nimmt kein Blatt vor den Mund. Erst 5 von insgesamt 36 relevanten Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit, Fragen zum Handel, zur Beschäftigung von EU-Bürgern etc., seien zufriedenstellend beantwortet, kritisiert der Generaldirektor der britischen Handelskammer. Zwar bombardiert die britische Regierung die Unternehmen mit Informationen, aber man habe doch keine Zeit, unzählige Seiten zu lesen. Es müsse eine vereinfachte Form geben. Glaubt Joanna Lush von dem Unternehmen GX Glass in Kent. Sie ist froh, dass die Produktion nach dem Corona-Lockdown wieder voll läuft. Zeit, sich auf den Brexit vorzubereiten, bleibt da kaum. Jedes 5. Unternehmen ist nicht vorbereitet. Die Hälfte der Unternehmen hat die Vorbereitungen wieder runtergefahren. Wir befinden uns mitten in einer globalen Pandemie. Der Brexit war aus den Schlagzeilen verschwunden. Deshalb können wir nicht erwarten, dass die Firmen voll vorbereitet sind. Und offen gesagt trifft das auf die Regierung auch zu. Sagte Karen Fairbairn, die Generaldirektorin des britischen Industrieverbandes, unlängst in einem Fernsehinterview. Allen Katastrophenmeldungen zum Trotz hofft sie noch auf einen Freihandelsvertrag mit der EU. 43% der britischen Exporte gingen zuletzt in die EU, 51% aller Importe stammten von dort. Tendenz seit dem Brexit-Votum klar rückläufig, aber die EU ist und bleibt wohl wichtigster Handelspartner. Gleich ob mit oder ohne Vertrag, die Unternehmen und Behörden müssen sich rüsten.
Traders probably need to do 80%.
Auch bei einem Vertrag müssen die Händler 80% der Vorbereitungsmaßnahmen treffen, die sie bei einem No-Deal ergreifen müssten. Die Bürokratie wächst, es wird also auf alle Fälle zu Behinderungen beim Handel kommen. Befürchtet Roger Duff. Der konservative Präsident des Regionalrats der Grenzregion Kent ist gerade dabei, einen Parkplatz für 7000 Laster einzurichten. So groß könnte der Rückstau am Ärmelkanal durch Kontrollen und neue Zollformalitäten werden. Die Grafschaft Kent plant zudem, eine elektronische Zufahrterlaubnis einzuführen, um Staus zu vermeiden. Vorgesehen ist zwar auch, die Grenzformalitäten elektronisch im Vorhinein abzuwickeln, allen Appellen zum Trotz haben sich jedoch erst 19.000 von 145.000 Firmen für das von der Regierung angebotene vereinfachte Übergangsregime angemeldet, das weitgehend von Zollkontrollen absehen würde.
Natürlich hat der Brite gesagt, er ist da flexibel und winkt auch Dinge erstmal durch und man kann dann Zollabfertigung später machen. Das wird aber ja für die EU-Seite nicht gehen, denn der französische Grenzbeamte, der französische Grenzbeamtin, die müssen ja am Ende für die gesamte EU kontrollieren und die können nicht einfach durchwinken.
Ulrich Hoppe, langjähriger Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer in London, befürchtet Chaos an der Grenze, Lieferengpässe und Wachstumseinbrüche, vor allem bei einem No-Deal.
Die britischen Unternehmen und ein harter Brexit, Burkhard Birke berichtete. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau und da steht heute ein Börsenereignis im Mittelpunkt aus nachvollziehbaren Gründen. Denn wenn der Aktienkurs eines DAX-Schwergewichts wie SAP im Laufe eines Tages um knapp 22% einbricht, ist ihm die Aufmerksamkeit der Kommentatoren sicher.
Das Handelsblatt erläutert die Hintergründe. Neue hohe Investitionen in die Cloud ankündigen und gleichzeitig durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal vorlegen, die Prognose für das laufende Jahr kappen und die mittelfristigen Ziele nach unten korrigieren. Das ist ziemlich viel auf einmal für die erfolgsverwöhnten SAP-Anleger. Er werde den Erfolg der Kunden nicht für die kurzfristige Optimierung der Marge opfern, sagte Vorstandschef Klein. Das ist radikal und eine Zumutung für die Aktionäre. Und trotzdem ist es richtig, weil es konsequent und visionär ist. Eigentlich, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, könne niemand überrascht sein, wenn SAP dieses Jahr seine Ziele streicht und sich auch in den nächsten Jahren auf veränderte Ansprüche seiner Unternehmenskunden einstellen muss. Ein immer größerer Teil der Kundschaft will nämlich in die Cloud. Software nicht mehr kaufen, sondern über das Internet mieten, überall und jederzeit nutzen. Klein versucht es nun mit einer für erfolgsverwöhnte Investoren ungewohnten Offenheit. Das ist hart in der Kommunikation, dennoch richtig. Wenn der Konzern dauerhaft eigenständig bleiben will, muss er sich jetzt wandeln. Mehr Sorgen macht sich die Zeitung Die Welt. SAP ist ein Gradmesser für die gesamte Wirtschaft. Denn die Technologie aus Waldorf ist das Herzstück vieler Unternehmen und für die meisten unverzichtbar. Von der Planung bis zum Vertrieb, alles läuft über die Systeme, daran sparen Firmen nur im Notfall. Doch der ist offenbar eingetreten, wenn sie für die wichtige Software weniger Geld ausgeben. Die chinesische Führung arbeitet derzeit an einem neuen Fünfjahresplan für die Wirtschaft. Auch deutsche Unternehmen müssten sich wohl oder übel an neue Spielregeln gewöhnen, glaubt die Frankfurter Rundschau. Niemand zweifelt daran, dass China angesichts des sich verschärfenden Handelskriegs mit den USA ernst macht mit seinen Plänen, künftig autarker in den Bereichen Technologie und Forschung zu werden. Schlussendlich reagiert es mit seinem Fünfjahresplan vor allem auf die Entkopplungsstrategie von US-Präsident Trump. Dieser Konflikt wird weiterhin der bestimmende der nächsten Jahre sein, auch wenn am 3. November ein diplomatischerer Präsident im Weißen Haus Platz nehmen sollte.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ann Tran begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Köln und Karneval. Das Kölner Corona-Karnevalskonzept wird vorgestellt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.